unsere Pflanzen, die kühlen, indem sie Wasser transpirieren. Und zum Beispiel eine 100-jährige Buche kühlt eigentlich so viel wie 10 Klimaanlagen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir geht's heute um den Garten. Hitzeperioden im Sommer, Starkregen und Föhn. Pflanzen müssen ganz schön viel mitmachen und in den nächsten Jahren könnten Wetterextreme durch den Klimawandel noch verstärkt werden. Ein Umdenken muss da auch im Garten stattfinden. Aber man muss nicht zu Exoten greifen, es gibt auch viele heimische Pflanzen, die der Trockenheit trotzen. Und mit der richtigen Erde und den richtigen Blumen im Beet erstrahlt dieses weiterhin in allen Farben. Mit ein paar Tricks bleibt der Garten eine kühle Oase. Mehr dazu verrät uns gleich Matthias Karata, Pflanzenexperte und Biologe beim Tiroler Bildungsforum. Zuvor gibt es aber noch 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Ihr Garten ist den ÖsterreicherInnen wichtig. Für die rund 1000 Befragten einer von Bella Flora in Auftrag gegebenen IMAS-Studie ist der Garten ein Ort der Entschleunigung und des Wohlfühlens. 64% der Befragten waren der Meinung, dass sie mit der Gestaltung ihres Gartens oder ihrer Terrasse die Natur schützen können. Über 80% der ÖsterreicherInnen sahen ihren Garten jedoch durch den Klimawandel bedroht. 3 von 5 ÖsterreicherInnen haben bereits in den letzten Gartensaisonen Beobachtungen gemacht, dass Pflanzen unter Hitzestress und den geänderten Klimabedingungen leiden. Die häufigsten Veränderungen werden bei Rasenflächen, Bäumen und blühenden Pflanzen beobachtet. Der Klimawandel schlägt sich auch bei den Pflanzen nieder, die angepflanzt werden. Etwa jeder zweite mit Garten, Balkon oder Terrasse achtet bei der Anschaffung von neuen Pflanzen auf deren Hitzeresistenz und dass sie Trockenheit gut vertragen. Dann zu dir, Matthias.
Hallo, danke fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bitte gerne. Bei uns geht es halt darum, wie man den Garten klimafit macht. Wie sorgt man vor für Hitzeperioden oder aber auch Starkregen?
Also extremes Wetter, das einfach in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
Was sagst denn du? Was lässt sich denn jetzt schon beobachten? Wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Gärten aus?
Ja, was man ganz stark beobachten kann, sind einfach diese langen Trockenperioden, dass einfach einige Pflanzen oder Pflanzenelemente im Garten nicht mehr so gut funktionieren, weil sie einfach wasserbedürftig sein, schnell vertrocknen. Ganz typisches Beispiel ist der Rasen, der oft ja nicht so tief wurzelt und damit einfach schnell vertrocknet, wenn es dann längere Zeit nicht regnet. Was man aber auch beobachten kann, jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten, dass man im Garten aber neue Obst- und Gemüsesorten anpflanzen kann, die einfach früher nicht gewachsen sind, weil es zu kühl war, zu kurze Vegetationsperiode. Und die jetzt in der Zwischenzeit recht gut funktionieren, eben wie Feigen, wie Süßkartoffeln, wie Melonen zum Beispiel.
Das heißt, die Pflanzenwelt ändert sich jetzt irgendwelche Pflanzen oder Bäume, wo du es gerade angesprochen hast, die jetzt da mit der Situation gar nicht mehr zurechtkommen und wo man sagt, die werden jetzt da aussterben, jetzt vielleicht nicht, aber die werden halt eher verdrängt werden dann.
Ja, alle Pflanzen, die recht wasserbedürftig sein, die eher so auf feuchte Böden angepasst sind, die werden sich im Garten einfach immer schwerer tun. Also durch zum Beispiel Sachen wie Blutweiderich zum Beispiel, der eben eher mehr Wasser braucht. Aber was man auch beobachten kann, beziehungsweise ich so in meiner Umgebung beobachten kann, dass sich zum Beispiel auch sowas wie die Vogelbeere zum Teil schwer tut und einfach vertrocknet, eben ein bisschen feuchtere Böden eigentlich spezialisiert ist. Also da wird man einfach die Bepflanzung im Garten ein bisschen dahin ändern müssen, dass man einfach mehr mit trocken liebenden Pflanzen arbeitet. Ebenso die Steingartenpflanzen, die da ja zum Beispiel sehr trocken liebend sein.
Also dann kann man einiges schon selber tun, um da ein bisschen Vorsorge zu treffen, damit der Garten ein Wohlfühlort bleibt.
Genau, also man muss einfach schauen, eben eventuell Pflanzen auszutauschen, eben wenn man sieht, die schaffen es einfach nicht mehr, mit trockentoleranten, widerstandsfähigen Pflanzen. Es gibt dort unter den heimischen Wildpflanzen, unter den heimischen Wildblumen eigentlich ganz viele trockentolerante Vertreter, wenn man so denkt, was so in den Bergen alles so in den Felsritzen drinnen wächst. Das ist ja alles sehr trocken angepasst. Oder wenn man an die Trockenrasen denken, wie man sie ja da eben in Ruhm und Dauer zum Beispiel noch haben, so Halbtrockenrasen oder im Tiroler Oberland. Da gibt's eigentlich schon viele Pflanzen, die mit der Trockenheit umgehen können. Von der Kartäusernelke oder der Skabiosenflockenblume hin zu den sehr, sehr trockentoleranten, eben wie den Hauswurzen, Mauerpfeffer, aber auch sowas wie Felsennelke oder Steinnelken, die da sehr widerstandsfähig sein.
Also das heißt, man muss dann nicht einen exotischen Garten anlegen, wo jetzt eben die Wassermelone, die du schon erwähnt hast, vielleicht hinpassen würde, sondern es gibt auch genügend heimische Pflanzen.
Sehr groß beworben werden ja diese nordamerikanischen Präriepflanzen, weil die eben auch recht trockenliebend sein. Und die haben zwar den Vorteil, dass sie in der zweiten Sommerhälfte vor allem blühen, wie eben Echinacea oder Sonnenhut. Allerdings eben für die heimischen Tiere, vor allem die Insekten, sind sehr spezialisiert auf heimische Wildpflanzen und deswegen sollte man die im Garten auch unbedingt mit unterbringen.
Dann schauen wir, was wir unterbringen können, wenn es jetzt um Hecken geht. Was würdest du denn da empfehlen, wo man sagt, das ist dann hitzeresistent?
Ja, auf alle Fälle auch heimische Wildgehölze, also heimische Gehölze. Und da zum Beispiel ist die Kornellkirsche, das Dirndl, äußerst trockentolerant. Es blüht im zeitigen Frühling gelb und man kann dann im Herbst auch die Früchte ernten. Man kann sie bei den Vögeln lassen, also man muss sie nicht ernten. Und die Kornellkirsche kann man aber auch toll in Form schneiden. Also man kann daraus eine Formschnitthecke machen mit gutem Sichtschutz. Allerdings die Kornellkirsche, die ist die ersten Jahre ein bisschen langsam im Wachsen. Die braucht so mal ein paar Jahre, bis sie ins Wachsen kommt. Und wer es ein bisschen eiliger hat mit dem Sichtschutz, da wäre zum Beispiel der heimische Ligusto-Alternative, der wächst sehr, sehr schnell und macht dann sehr schnell einen schönen Sichtschutz und der ist auch überaus trockentolerant.
Jetzt kommen wir doch noch kurz zur Kirsche zurück aus Interesse. Wie schmeckt denn diese Kirsche? Du hast gesagt, die kann man essen.
Genau, also man kennt sie unter dem Namen Dirndl. Zum Beispiel Dirndl-Likör oder Dirndl-Marmelade kann man daraus machen. Sie schmeckt ja vom Geschmack her ein bisschen säuerlicher, aber so recht säuerlich-süß, schon an Kirschen ein bisschen erinnernd. Aber so wie das meiste Wildobst ist der Kern sehr groß drinnen und das Fruchtfleisch rundherum eher dünn und deswegen ist die Verarbeitung immer ein bisschen mühsam.
Vielleicht auch lieber den Vögeln lassen.
Genau.
Was ist mit der typischen Thujenhecke?
Ja, also Thujen an sich sind jetzt schon auch recht trockentolerant. Allerdings eben für die heimische Tierwelt sind sie relativ uninteressant, weil sie eben keinen Lebensraum bieten. Es fressen auch so gut wie keine Tiere von der Thuja. Und zudem ist sie ja giftig für uns Menschen, aber auch für Vögel, wenn sie drinnen brüten, für die Jungvögel.
Und dann, was würdest du bei Bäumen empfehlen für die zukünftigen Wetterlagen?
Bei den Bäumen vor allem eher auf tiefwurzelnde Bäume setzen, damit die einfach gut einwurzeln und dann beim Sturm nicht zur Gefahr werden. Also eine Fichte neben dem Haus kann da schon schnell einmal Gefahrenpotenzial bieten, weil sie einfach nicht so tief einwurzelt. Da sind eben tiefwurzelnde Bäume einfach deutlich widerstandsfähiger.
Und hast du da Beispiele?
Ja, so tiefwurzelnde Bäume für den Garten, wenn es jetzt was Größeres sein kann, das wäre zum Beispiel der Bergahorn, aber auch unsere Eiche wäre ein Tiefwurzler, allerdings wäre die relativ groß für den Garten. Wer es ein bisschen kleiner braucht, ist zum Beispiel die Eibe auch ein Tiefwurzler, der dann sich das Wasser einfach für tiefere Bodenschichten dann holt.
Jetzt blühen sehr häufig Blumen in den Gärten in allen möglichen Farben. Viele haben eben ein Blumenbeet. Was würde sich da anbieten?
Ja, fürs Blumenbeet eben auch dort eher auf trockenliebende Pflanzen setzen, eben wie der Natternkopf, Königskerzen, die eben auch sehr widerstandsfähig sein. Nelken, also viele Nelkenarten wie die Kartäusernelke sind überaus trockentolerant oder Glockenblumen wie die rundblättrige Glockenblume oder die Knallglockenblume sind auch eben auf so Trockenflächen spezialisiert.
Dann gibt's nicht nur Beete für Blumen, sondern auch für Obst und Gemüse. Wie schaut's denn da aus? Muss man da auch ein bisschen umdenken?
Ja, bei den Obstbäumen, grundsätzlich bei den Bäumen oder auch Sträucher, wenn man sie pflanzen, muss man einfach schauen, dass man sie im ersten Jahr regelmäßig gießt. Das heißt, einmal die Woche einfach mit 50 Liter die Bäume und Sträucher gießen, damit sie einfach gut anwurzeln können und sich dann möglichst selber versorgen. Im Gemüsebeet, da kann man ein bisschen den Boden aufbauen, dass er einfach mehr Wasser speichert, indem man einfach den Humus aufbauen im Gemüsebeet, indem man eben mit Kompost düngen und den Boden auch möglichst mulchen. Das hilft eben auch, den Humus aufzubauen und der ist dann wie ein Schwamm, der das Wasser festhaltet. Zum anderen fördert man aber auch Regenwürmer im Boden und je mehr Regenwurmgänge im Boden sind, desto mehr Wasser kann der Boden aufnehmen und Wasser speichern dadurch auch.
Dann ist es kein Problem, dann muss ich jetzt nicht spezielle Gemüsesorten setzen.
Spezielle nicht zwingend, allerdings eben der Gemüsegarten, vor allem wenn es dann mal längere Zeit einfach nicht regnet und dann wie so im Raum Innsbruck 35 Grad hat, dann muss man einfach schon mal zur Gießkanne greifen, weil die Gemüsepflanzen einfach doch mehr Wasser brauchen.
Wie soll man denn gießen? Da hast du sicher auch noch ein paar Tipps auf Lager.
Also für die Pflanze ideal wäre eigentlich das Gießen am Abend, dass sie über die ganze Nacht das Wasser aufnehmen können. Allerdings hat man dann auch häufiger mehr Schnecken im Garten. Deswegen ist, wenn man viele Schnecken im Garten hat, dann eher empfehlenswert, eben ganz zeitig in der Früh zu gießen, dass die Pflanzen eben nur Zeit haben, das Wasser aufzunehmen.
Dann sind Sommergewitter üblich und dann glaubt man immer, es hat jetzt eh gewittert, jetzt muss man nicht gießen, die ziehen aber oft sehr schnell vorüber. Reicht das?
Ja, nicht immer. Das hängt einfach von der Regenmenge ab, die runterkommt. Weil wenn man eben im Garten, jetzt sage ich mal, mit der Gießkanne gießt, dann ist das ja meistens so viel Wasser wie mindestens beim Gewitter, wenn 20, 30 Liter Regen pro Quadratmeter runterkommen. Also ein Gewitter, ein Regen, ja, gleicht das nicht immer aus.
Wie schaut es mit Sprenkelanlagen aus? Werden die immer notwendiger werden?
Sprenkelanlagen müssen nicht zwingend im Garten installiert werden. Wichtig ist einfach, auf eine trockentolerante Bepflanzung zu setzen und beim Rasenmähen zum Beispiel auch darauf zu schauen, dass man den Rasen nicht während der Hitzeperiode zum Beispiel mäht, sondern eher immer dann, wenn regnerisches Wetter dann gemeldet ist, damit der Rasen einfach nicht vertrocknet. Und den Rasen eben auch nicht zu tief zu mähen, weil je tiefer man den Rasen abmäht, desto schneller kann er dann vertrocknen, wenn es heiß ist. Und dann kann man da eben das Gießen auch deutlich reduzieren.
Jetzt haben wir schon Obst, Gemüse, Blumen, Bäume und Hecken. Aber wie schaut es bei den Kräutern aus? Gibt es welche, die da so hitzeresistent sind?
Ja, bei den Kräutern, da schaut es eigentlich recht gut aus, weil die meisten Kräuter ja aus dem mediterranen Bereich kommen und mit Trockenheit eigentlich gut umgehen können. Ebenso wie der Rosmarin, Salbei, Lavendel, aber der Dost und der Majoran, die sind eigentlich auch sehr trockenliebend. Aber auch unser Schnittlauch, den man ja eigentlich so eher so sieht, dass er sehr wasserbedürftig wäre, ist eigentlich auch sehr trockentolerant. Er wird zum Beispiel auf Dachbegrünungen häufig eingesetzt, wo er dann auch oft trocken hat und eigentlich in der Hitze steht. Also bei den Kräutern, da sind wir eigentlich recht gut aufgestellt.
Also Kräutergarten anpflanzen.
Genau. Also Kräuter sind ja sehr pflegeleicht. Sie haben eigentlich kaum Schädlinge oder so, die sie anfressen oder vernichten. Also die empfehlen sich und sie blühen ja dann auch die Mai, also eigentlich alle auch total hübsch. Also von dem her ist gleichzeitig Blumenbeet und Kräuterbeet in einem.
Würdest du empfehlen, für so Extremwetter die Gärten anders anzulegen oder den Garten, den man schon hat, umzugestalten?
Ja, das darf sich schon empfehlen, vor allem was das Regenwasser anbelangt, dass man schaut, dass das Regenwasser vielleicht nicht unterirdisch versickert im Sickerrigol, sondern dass man da vielleicht auch oberirdische so Sickerteiche oder Sickermulden anlegt. Das ist nicht nur für viele Tiere dann eine wertvolle Tränke mal, aber das Wasser, viel von dem Wasser verdunstet dann wieder und je mehr Wasser wieder sozusagen in Tirol sozusagen verdunstet in den Gärten, das hat zum einen einen kühlenden Effekt auf die Umgebungstemperatur, aber es führt auch dazu, dass dann im Folgeeffekt es dann auch wieder mehr regnet, wenn eben an Ort und Stelle mehr verdunstet.
Dann bleiben wir beim Gartenteich. Was wäre denn da ideale Größe? Weil viele haben ja vielleicht einen kleinen Garten.
Genau, die Gärten sind klein, aber Gartenteiche, die müssen jetzt gar nicht riesengroß sein. um da wirklich auch Tiere zu fördern, dass da eben Libellen und Frösche und Molche eigentlich drin vorkommen und leben. Da reicht auch ein Teich oft mit 4-5 Quadratmeter Wasserfläche aus. Wichtig eben, dass er bepflanzt ist und wenn die Böschungen eher ein bisschen steiler sein, dass man eben ein Brett einlegt oder irgendwas, wo wenn mal ein Igel oder ein Vogel einfällt, dass die dann auch wieder rauskraxeln können.
Da haben jetzt aber vielleicht manche Angst, dass man sich dann da einfach Gelsen züchtet.
Mit einem Gartenteich vielleicht.
Ja,
na, das ist meistens nicht der Fall, wenn der Teich einfach auch bepflanzt wird, weil dann kommen auch Libellen, die da ihre Eier ablegen und vor allem die Libellenlarven, die sind ja die ersten 1-3 Jahre ihres Lebens so als Jägerinnen im Teich unterwegs und vertilgen eigentlich die ganzen Gelsenlarven. Die Gelsen, die sind eigentlich eher, die kommen so von irgendwelche Kübel oder Pflanzenuntersetzer, wo einfach lange Zeit das Wasser drinnen steht. Und das kann man ja oft selber im Garten beobachten. Man vergisst dann Kübel irgendwo. Es regnet einmal eine und eine Woche später wuselt es da drinnen schon. Also da ist einfach wichtig, alle Kübel immer umzudrehen und schauen, dass sich das nirgends stehendes Wasser einfach so umsteht.
Ich kenne es von Regentonnen.
Genau, die sind auch ganz klassisch. Deswegen ist da immer gut, einen Deckel drauf zu haben. Oder so gerade ein Tropfen Spülmittel zum Beispiel, dann, weil die Mückenlarven, die müssen ja an der Oberfläche sein, damit sie nur Sauerstoff kriegen. Und dann können sie sich da nicht mehr halten und sinken auf den Boden. Und,
ja. Und der Tropfen Spülmittel ist aber so gering, dass es dann kein Problem ist, wenn man danach mit diesem Wasser gießt.
Genau, wenn es nur ein Tropfen wirklich auf der Tonne ist, das reicht.
Ein guter Tipp, danke. Dann kommen wir weg vom Wasser. Was hältst du von Steingärten?
Bei den Steingärten eben gibt es ja, sage ich mal, zwei Definitionen. Einmal diese modernen Steingärten, wo eigentlich nichts mehr drinnen wächst, also vielleicht ein paar Koniferen, die da gepflanzt werden.
Oder Schotter
ist. Genau, nur Kies. Die sind natürlich für den Klimawandel nicht ideal, weil sich einfach dann der Garten noch mehr aufheizt und die Hitze strahlt ja dann auch ins Haus ab. Und dann hat man eigentlich noch mehr Hitze, Inseln. Also Gärten sollten unbedingt grün sein, weil einfach unsere Pflanzen, die kühlen, indem sie Wasser transpirieren. Und zum Beispiel eine 100-jährige Buche kühlt eigentlich so viel wie 10 Klimaanlagen. Nur, dass die das gratis macht und die 10 Klimaanlagen kosten natürlich einiges.
Wenn man den Garten gestaltet, gibt es auch etwas, was man bei Wegen beachten muss?
Bei den Wegen, da war ideal, wenn sie nicht versiegelt wären, also dass man sie eben nicht betoniert oder asphaltiert. Das gilt natürlich auch für die Hauseinfahrt, einfach damit da noch ein bisschen Wasser versickern kann und das nicht alles dann im Kanal landet und dann direkt im Bach und ja, da dann die Hochwasserspitzen ein bisschen in die Höhe treibt.
So ein Garten soll ja auch immer eine kleine Oase sein für Tiere, die ja natürlich auch mit dem Klimawandel zu kämpfen haben und mit extremen Temperaturen zum Beispiel. Worauf könnte man da im Garten noch achten? Was könnte man da noch tun, damit Tiere irgendwie Schutz finden?
Ja, wichtig sind Wasserschalen, also zum einen so Wasserbäder für Vögel, weil die einfach sehr reinliche Tiere sind, die möchten sich regelmäßig eins Gefieder waschen und eben auch was trinken mal. Und deswegen sind Wasserschalen für Vögel ganz wertvoll. Aber bei längeren Trockenperioden sind Wasserschalen am Boden wichtig, zum Beispiel für den Igel. Der kriegt normalerweise genügend Wasser über die Nahrung, aber wenn es trocken ist, sind auch weniger Insekten unterwegs und dann ist er einmal froh, wenn irgendwo eine Schüssel mit Wasser steht, wo er mal was trinken kann.
Vielen Dank für die guten Tipps. War ein sehr informatives Gespräch.
Gerne.
Ich denke, da kann jeder was mitnehmen, damit der Garten ein Wohlfühlort für Mensch und Tier bleibt.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.